Die Aortenklappenstenose ist eine häufige Erkrankung, die auch mit zunehmendem Alter deutlich zunimmt. Während das bei den 50-Jährigen so im Bereich von 0,2% ist, betrifft das fast 10% der über 80-Jährigen. Nimmt man Daten von der Statistik Österreich, dann sieht man, dass sich genau diese Bevölkerungsgruppe deutlich entwickelt hat. In den letzten 14 Jahren ist es zu einer Zunahme von 100.000 gekommen und der Trend und Tendenz ist weiter steigend. Davon sind ca. 35.000 Patienten betroffen. Natürlich nicht alle müssen interveniert werden, das sind ungefähr nur 3% von dieser Gruppe, aber es zeigt dennoch, dass es eine häufige Erkrankung ist. Sie kennen sicher alle das Endstadium davon, die verkalkte Aortenklappe auf der rechten Seite, die vor allem an den mechanisch beanspruchten Teilen extrem verkalkt ist und die Kommissuren sind typischerweise frei. Ganz im Gegensatz zu der rheumatischen Form, die deutlich seltener geworden ist und mit Veränderungen im Bereich der Mitralklappe eigentlich ausschließlich oder immer assoziiert ist, manchmal sogar die Trikuspidalklappe dabei, da kommt es zu Veränderungen im Bereich der freien Segelanteile und der Kommissuren. Bei den jüngeren Patienten muss man immer eine bikuspide Genese ausschließen, einfach deshalb, weil sie so häufig ist. 60% der unter 70-Jährigen, die eine Aortenklappenstenose haben, haben eine bikuspid in irgendwelcher Form auch angelegte Aortenklappe und die führt zu einer Veränderung der Anatomie und offensichtlich zu vermehrten Shear-Stress und damit zu einem Trigger für die Verkalkung und für die Einleitung dieses Krankheitsprozesses. Die Prävalenz beträgt ca. 1-2% in der Gesamtbevölkerung. Wir haben jetzt von Endstadium, wenn man so will, gesprochen. Wie beginnt das eigentlich? Und auch da ist in den letzten Jahren einiges geforscht worden. Man hat gesehen, dass diese Veränderungen sehr früh beginnen, und zwar in einer Phase, wo man noch gar nichts an makroskopisch sieht, wo die Segel selbst noch nicht makroskopisch verändert sind. Und Sie werden wahrscheinlich diese Slides kennen. Es geht immer um Inflammation, es geht immer um Einwanderung von Fibrozyten, von Makrophagen und entsprechenden Entzündungsmediatoren. Also sehr ähnlich zu dem Bild einer Gefäßwandentzündung, einer Gefäßwanderkrankung. Und die Risikofaktoren sind auch die gleichen, also die üblichen Verdächtigen. Die Frage ist nun, wie viele von diesen Menschen, die diese Veränderungen haben, auf mikroskopischer Natur, kommen in den Prozess einer Aortenklappensklerose, also wo man zum ersten Mal makroskopische Veränderungen sieht, oder treten gar dann später in die Progression ein. In diesen Übertritt von der Initialphase zur Aortenklappensklerose, also man weiß nicht, wie viele von denen, die mikroskopische Veränderungen haben, eine Aortenklappensklerose entwickeln, allerdings schätzt man, dass 10-15% von jenen, die schon makroskopische Veränderungen haben, dann in das Bild, in die Aortenklappenstenose eintreten und in dem Moment, wo dieser Prozess einmal begonnen hat, ist er progredient, der hört nicht mehr auf. Und die Risikofaktoren unterscheiden sich dann auch. Dann ist es eben nicht mehr die Inflammation und nicht mehr der Lipidstoffwechsel, der das Problem darstellt. Also die Risikofaktoren für die Progression sind eben nicht die gleichen wie für die koronare Herzerkrankung. Deswegen haben auch die Interventionsstudien bei der leicht- bis mittelgradigen Aortenklappenstenose mit Statinen und ACE-Hämmern, die in den letzten Jahren gemacht wurden, eigentlich keinen Erfolg gebracht oder nicht den erhofften. Es ist vielmehr korreliert mit dem Geschlecht, mit dem Alter, mit dem Schweregrad, das heißt, je schwerer die Aortenstenose, desto rascher die Progression unter dem Ausmaß der Kalzifizierung. Wenn man von Progression spricht, was meint man damit? Durchschnittswerte bezüglich der Maximalgeschwindigkeit liegen so zwischen 0,1 bis 0,3 Meter pro Jahr. Und auf der anderen Seite, der mittlere Gradient nimmt typischerweise um 3 bis 10 mm Hg zu und die Aortenklappenöffnungsfläche um 0,1 ab. Das sind natürlich statistische Werte, da gibt es eine Bandbreite und wenn man den Patienten im Follow-up sieht und die gleiche Untersuchung, die Messung macht bei gleichen Verhältnissen, also Blutdruck und Fluss, dann kann man schon ein Gefühl dafür bekommen, wie rasch oder in welche Gruppe der Patient fällt. Manche sprechen von der Aortenklappenstenose als einer Systemerkrankung, weil sie eben nicht nur den Ausfluss betrifft, sondern natürlich auch den linken Ventrikel, der fibrotisch umgebaut wird, der in seiner Funktion eingeschränkt werden kann, aber eben auch die Aorta ascendens, die diastolische Funktion, das Vorhofflimmern, das assoziiert ist und natürlich in einem sehr relevanten Anteil die konkomitante koronare Herzerkrankung. Ein Slide, obwohl erst rezent wieder mit neuen Daten befüllt, hat sich nicht geändert. 1968 hat Braunwald gezeigt, die Aortenklappenstenose hat einen langen oder kann einen langen asymptomatischen Verlauf zeigen, wo keine massive, zumindest Übersterblichkeit besteht. Aber wenn Symptome auftreten, und diese Symptome sind Luftnot, das sind Angina pectoris bzw. die belastungsabhängige Synkope, dann ist das eine maligne Erkrankung. Dann muss man handeln. Innerhalb von 2 Jahren sterben ca. 50% unbehandelt, wenn die schweren Symptome eingesetzt haben. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, die sich nicht geändert hat und die interessanterweise auch bei älteren Patienten eine gewisse Gültigkeit hat. Auch die Aortenklappensklerose ist bereits mit einem erhöhten Risiko verbunden, sowohl kardiovaskulärer Tod als auch ein erhöhtes Infarktrisiko. Und man darf nicht vergessen, dass immer mehr Menschen auch operiert werden, auch wo eine KHK bzw. eine Aortenklappenstenose vielleicht nicht diagnostiziert ist. In den Guidelines der amerikanischen kardiologischen Gesellschaft wird die Komplikationsrate bei diesen nicht-kardialen Operationen mit 10-30% angegeben, sehr hoch. Wenn man sich die Daten dann ein bisschen im Detail anschaut, sieht man, dass das natürlich sehr wohl auch davon abhängt, einerseits wie schwer ist die Erkrankung, andererseits wie groß ist die Operation, die durchgeführt wird, beziehungsweise wie kritisch, und dass das eine deutliche Schwankungsbreite hat. Und die guten Nachrichten sind, dass es ein deutlicher Trend zu erkennen ist, dass diese Mortalität im Rahmen dieser Operationen abnimmt. Einfach auch, weil die Anästhesie besser wird und man die Klappenerkrankung besser diagnostiziert. Das führt mich gleich weiter zur Diagnose. Auch 2016 hat das Stethoskop noch nicht seine Bedeutung verloren. Und Sie kennen das sicherlich alle, das fauchende Geräusch, zweiter ICR rechts parasternal fortgeleitet in die Karotiden. Aber der fehlende oder abgeschwächte, deutlich abgeschwächte zweite Herzton kann schon ein Hinweis sein, ein erster, dass es sich um eine schwere Klappenerkrankung, schwere Aortenklappenstenose handeln könnte. Das Echo hat den Herzkatheter abgelöst. Wir wissen, dass es sehr gut korrespondiert, vor allem der mittlere Gradient. Und anhand dessen sind die heute gültigen Richtlinien zur Einteilung der verschiedenen Klassen definiert. Und man kann dann, Sie sehen das im Hintergrund vielleicht ganz schwach, verschiedene Stadien sagen, die recht kompliziert geworden sind, aber man sollte die Botschaft natürlich immer für den Alltag einfach belassen. Eine maximale Geschwindigkeit von größer gleich 4 Meter, ein mittlerer Gradient von mehr als 40 mm Hg und eine KÖF unter 1 Quadratzentimeter gelten momentan als das Maß für die schwere Aortenklappenstenose. Also schwere Aortenklappenstenose, Symptome ist gleich Operation. Schaut ja eigentlich ganz einfach aus. Das Problem ist, dass halt Dinge so einfach wie möglich zu machen sind, aber nicht einfacher. Und das sehen wir im Alltag. Wir sehen es deshalb, weil sehr häufig diese Werte diskrepant erscheinen. Typischerweise eine niedrige Klappenöffnungsfläche für eine schwere Aortenklappenstenose sprechend und dann nur einen mittleren Gradienten von 30. Sagt der Pragmatiker, naja, das ist dann mittel bis schwer. So einfach ist es dann doch nicht. Und das ist gar nicht so selten. Bitte konzentrieren Sie sich nur auf den linken unteren Quadrant. 20% bis zu 30% der Fälle zeigen diese Diskrepanz. Und einer der Gründe ist, der Dr. Fiegel wird dann in einem weiteren Vortrag dann auf die Details dazu eingehen, den ich Ihnen mitgeben möchte, ist, dass allein schon dieser Cut-off, der da definiert wurde, de facto für einen normalen Fluss gar nicht gilt. Das heißt, bei einem normalen Fluss, hätte ich bei einem Quadratzentimeter, rechne ich mit einem mittleren Gradienten von 30 bis 35. Das heißt, allein schon hier ist in der Definition eine Diskrepanz begründet, die sich fortführt in der Tatsache, dass natürlich diese Klappenöffnungsfläche und vor allem auch der Gradient flussabhängig ist. Und Sie werden dann noch heute hören, welche unterschiedlichen Faktoren es gibt, die den Fluss im Herzen reduzieren und damit die Beurteilung deutlich erschweren. Naja, dann ist es halt mit den Symptomen einfach. Nicht? Symptome sehr klar, Luftnot, Angina pectoris, belastungsabhängige Synkope. Aber wenn man sich die Patienten anschaut, die so tagtäglich in die Ambulanz kommen, dann haben sehr viele auch eine COPD seit vielen Jahren. Luftnot ist ein gewohntes Symptom für sie. Kommt es jetzt von der Klappe oder kommt es von der Lunge? Der alte Mensch, der über 80-Jährige, ich habe Ihnen gesagt, das ist eine Erkrankung des alten Menschen, der typischerweise in seiner Mobilität abgebaut ist, eine Muskelschwäche hat, auch der hat, auch wenn er keine Aortenklappenstenose hat, sehr häufig Dyspnoe. Die KHK ist sehr häufig assoziierte Erkrankung, der schlecht eingestellte Blutdruck, die Rhythmusstörung, Infekt, Anämie. Also so einfach ist es dann doch nicht, immer zu sagen, dass die Aortenklappe, vor allem wenn sie so in dem Grenzbereich ist, wenn wir bei diesem Grenzbereich sozusagen der Schwere sind, ob die wirklich die alleinige oder das Ausschlaggebende ist für die Dyspnoe bzw. die Symptome. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Patienten, die sagen, mir geht's eh gut, ich habe kein Problem. Und da müssen wir prüfen, ob sie wirklich asymptomatisch sind. Haben sie vielleicht nur ihren Lebensstil so reduziert, dass sie sich kaum mehr bewegen? Müsste man dann auf die Ruhedyspnoe warten? Oder dissimulieren sie? Oder es gibt eine Sprachbarriere, die die Anamnese deutlich erschwert. Die Lösung dafür ist nicht immer einfach, aber was da weiterhilft, sind einerseits der Stresstest mit der Ergometrie, um zu schauen, wie die Leistungsfähigkeit ist, beziehungsweise ob Symptome auftreten. Auf der anderen Seite Lungenröntgen, hat es einmal Stauungszeichen gegeben, oder das BMP. Ich habe Ihnen vorher gezeigt, diesen Verlauf. Und worauf ich jetzt die Augenmerk lenken möchte, ist dieses Knie von der Kurve, nämlich wo steht Onset of Severe Symptoms. Sie sehen bereits eine Übersterblichkeit in einer Phase, wo die Beschwerden eigentlich nicht so stark sind. Und dennoch kommt es zu einer erhöhten Sterblichkeit. Und ich glaube, da sind wir als Ärzte besonders gefordert, jene Patienten zu identifizieren, die ein erhöhtes Risiko haben. Das Risiko für den plötzlichen Herztod bei der asymptomatisch schweren Aortenstenose ist vertretbar niedrig. Aber die Frage ist, sind die Leute wirklich asymptomatisch? Generell muss man sagen, dass es ja auch, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, diese Wait and See oder Wait for Symptoms Strategie eine Zeit lang propagiert wurde, dass man sagt, naja, auch die Operation hat ein gewisses Risiko. Und wenn das Risiko des plötzlichen Herztods unter 1% ist, dann können wir die Patienten beobachten. Das heißt nicht, dass sie genau das gleich niedrige Risiko haben wie die Normalbevölkerung, aber nur ein gering erhöhtes Risiko. Und die Operation per se, egal welche Methode man nimmt, ist leider auch nicht risikofrei. Und genau diese beiden Dinge muss man gegeneinander abwägen. Für wen ist das also ein möglicher Zugang? Er muss oder der Patient muss compliant sein und auch zu regelmäßigen Kontrollen kommen, dass man genau diesen Punkt, wo er symptomatisch wird, nicht verpasst. Und außerdem braucht es natürlich eine Aufklärung und auch ein Verständnis, über welche Symptome soll der Patient berichten, beziehungsweise was soll er machen, wenn sie auftreten, nämlich möglichst rasch mit einem Arzt Kontakt aufnehmen. Welche Prädiktoren können wir weiter identifizieren? Einerseits kardiovaskuläres Risikoprofil und natürlich das Alter. Die Ergometrie habe ich bereits erwähnt, nicht nur das Auftreten und Demaskieren von Symptomen, sondern auch ein Blutdruckabfall zum Beispiel unter Belastung. Sie kennen sicher alle die Daten über das BNP oder NT-proBNP als ein zusätzlicher Puzzlestein für ein belastetes Herz. Und dann gibt es natürlich auch noch einige Echokriterien, wo der Schweregrad an sich, also die Zunahme der maximalen Geschwindigkeit, das Maß der Verkalkung, aber natürlich auch die Linksventrikelfunktion, die Fibrose oder auch neuere Echomethoden wie die reduzierte Strain neben der pulmonalen Hypertension ins Kalkül gezogen werden. All das sind Puzzlesteine in der Beratung des einzelnen Patienten, der in der Ambulanz sitzt und eigentlich wissen möchte, müssen wir es jetzt operieren oder nicht? Können wir noch zuwarten? Habe ich ein erhöhtes Risiko? Und diese Risiko-Nutzen-Abwägung ist keine einfache. Prothesenassoziierte Risiken, Thromboembolie 1-2% pro Jahr, Blutung 1-2% pro Jahr, Endokarditis-Risiko, paravalvuläres Leck, eine Klappenthrombose, eventuell bei jüngeren Patienten die Notwendigkeit einer Reintervention, stehen dem Nutzen, nämlich der Verhinderung des zwar seltenen, aber doch vorkommenden plötzlichen Herztods, einem irreversiblen Myokardschaden oder einem reduzierten operativen Risiko gegenüber. Und die Frage, die man sich stellen muss, gerade in Zeiten, wo neue Techniken kommen, die ein minimaleres Risiko versprechen oder solche Techniken bereits etabliert sind, wie schwer ist die Aortenklappenerkrankung wirklich? Wie schwer beeinträchtigt sie den Menschen? Schaffe ich durch eine Intervention eine prognostische Verbesserung oder vielleicht nur eine symptomatische? Ist die Aortenklappenstenose wirklich die einzige oder wichtigste Ursache für die Symptome? Gibt es besondere Risiken vielleicht für einen Eingriff, wie Verkalkung der Gefäße, schwere PAVK etc.? Und das ist etwas, was eine genaue Prüfung und eine genaue Beratung braucht. Und das machen wir, indem wir verschiedene Disziplinen zusammenführen. Sie kennen das Schlagwort des Heart Teams und das hat seine Berechtigung, weil unterschiedliche Blickwinkel, unterschiedliche Aspekte genau jene Informationen zusammenbringen, die wir in der Beratung des einzelnen Menschen brauchen, um die richtige, individualisierte Entscheidung zu treffen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und danke auch für Verständnis trotz des unscharfen Bildes.